Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Ute Reckers ist am Mikrofon. Guten Tag. Viele Selbstständige sehen sich zurzeit mit Rückzahlungsforderungen für Corona-Soforthilfen konfrontiert. Mittlerweile beschäftigt das auch die Gerichte. Wir schauen gleich nach Bayern. Wer in NRW auf der Autobahn unterwegs ist, der kennt sie bestimmt, die Dauerbaustelle Rahmedetalbrücke auf der A45. Mittlerweile könnten die Bauverzögerungen für Ministerpräsident Wüst gefährlich werden. Und ein weiteres Thema in unserer Sendung ist die Stimmung bei der Berliner SPD. Werden sie einer großen Koalition mit der CDU zustimmen oder nicht? Wer selbstständig arbeitet, hat vielleicht vor 3 Jahren zu Beginn der Corona-Pandemie eine staatliche Finanzhilfe bekommen, nämlich die Corona-Soforthilfe. Wir erinnern uns, das war eines der größten staatlichen Hilfsprogramme überhaupt, um Kleinunternehmern, Solo-Selbstständigen, Freiberuflern und Landwirten über den Lockdown zu helfen. Die Hilfe musste damals bis Ende Mai 2020 beantragt werden und konnte bis zu 15.000 Euro hoch sein. Allein im Freistaat Bayern wurden 2,2 Millionen Euro an Soforthilfen ausgezahlt. Jetzt fordern die einzelnen Bundesländer die Corona-Soforthilfen unter bestimmten Umständen zurück. Und da kommt bei manchen Selbstständigen Panik auf. Viele Unternehmen haben in der Pandemie Verluste gemacht. Eine Rückzahlung ist für manche nicht so einfach drin. Ich habe vor der Sendung mit Alexander Lang sprechen können. Er ist Rechtsanwalt in Würzburg in der Kanzlei Steinbock und Partner. Und die vertritt mehr als 100 Mandanten, die sich gegen diese Rückzahlung zur Wehr setzen. Herr Lang, was genau vertreten Sie da für Menschen? Was haben die für Berufe und finanzielle Situationen?
Im Endeffekt zieht sich das durch alle Sparten der Gesellschaft und der Unternehmen durch. Also wir haben von kleineren bis mittleren Friseurläden, Gastronomen über Marketingagenturen bis zum mittelständischen Unternehmen gibt es eigentlich eine Bandbreite, die da betroffen sind.
Und was haben die für Sorgen, wenn sie zu Ihnen kommen?
Meistens haben die eine Aufforderung bekommen, ein Rückmeldeformular auszufüllen, bei dem sie gewisse Daten eintragen sollen. Und dieses Rückmeldeformular ist aber so aufgebaut, dass es in vielen Fällen dazu führt, dass man einen Großteil der erhaltenen Soforthilfe zurückzahlen muss.
Sie raten Ihren Mandanten erstmal nichts zu zahlen und Einspruch einzulegen. Warum?
Im Endeffekt ist es so, dass der entscheidende Punkt, warum man diese Soforthilfen bekommen hat, ein sogenannter Corona-bedingter Liquiditätsengpass war. Also im Endeffekt, dass man zu wenig Geld auf dem Konto hatte, um seine laufenden Ausgaben zu decken.
Ja, Friseurläden zum Beispiel mussten ja auch geschlossen bleiben.
Genau, die hatten keine Einnahmen während dem Zeitraum und die Ausgaben für Miete, Personal und so weiter liefen natürlich trotzdem weiter. Und dieses rechtliche Kriterium des Liquiditätsengpasses, dieser wird auf eine gewisse Art und Weise berechnet und die Berechnungsmethode, die ist jetzt anders, als sie zu dem Zeitpunkt war, als diese Bescheide erlassen wurden.
Aha, damals mussten die, die das beantragt haben, auch eine Prognose stellen, wie groß der Liquiditätsengpass ist. Und da gab es schon Berechnungen und das sind andere als heute. Verstehe ich richtig?
Genau. Ein ganz entscheidender Punkt ist, dass zum Beispiel die Personalkosten in großen Teilen aktuell nicht mehr berücksichtigt werden dürfen. Und das ist sowohl inhaltlich ein großes Problem, weil wenn man sich jetzt überlegt, Liquiditätsengpass heißt, ich kann meine Ausgaben nicht decken und da jetzt einfach zu sagen, naja, Personalkosten, die blenden wir einfach mal aus, das ist aus unserer Sicht schon mal sehr weltfremd, weil natürlich ist das Geld, das abgegangen ist und bei vielen Unternehmen, gerade bei Dienstleistern, ist das ja mit der größte Posten an Ausgaben.
Nun gibt es in anderen Bundesländern bereits eine Rechtsprechung. In Nordrhein-Westfalen hat vor knapp 2 Wochen das Oberverwaltungsgericht geurteilt, dass die Rückzahlungsforderungen des Landes NRW fehlerhaft seien. Das bedeutet allerdings nicht, dass solche Forderungen nicht prinzipiell erhoben werden können. Also es geht da eher um Fehler in der Form, nicht ums Prinzip, richtig?
Naja, vom Prinzip her hat das Oberverwaltungsgericht Münster mal gesagt, dass genau dieser Wechsel in der Berechnungsmethode nicht zulässig ist. Ja, also das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, wenn ich über Rückforderungen nachdenke, dann muss ich bei diesen Rückforderungen denselben Maßstab anlegen, der schon im Bescheid vorgegeben worden ist. Ja, und das ist mal ein ganz entscheidender Punkt, weil bei vielen Bescheiden war die Berechnung ohne Personalkosten zum Beispiel gerade nicht vorgegeben. Das ist dann teilweise erst im Nachhinein festgelegt worden. Das ist mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist auch der, dass das OVG Münster ganz klar gesagt hat, Unklarheiten im Bescheid gehen zu Lasten des Landes. Ja? Das heißt, man muss sich die Bescheide genau anschauen und nur wenn in diesem Bescheid festgelegt wurde, unter welchen Bedingungen zurückgefordert werden kann, dann kommt überhaupt nur eine Rückforderung in Betracht.
Nun haben natürlich die Bundesländer die Gelegenheit nachzuarbeiten und die Berechnung anzupassen. Müssen ihre Mandanten nicht damit rechnen, dass sie dann schlussendlich doch zurückzahlen müssen?
Bei den meisten Fällen, die ich jetzt vertrete, war das alles so, die Angaben wurden gemacht, die Behörde hat diese Angaben geprüft und anhand der geprüften Angaben wurde dann die Soforthilfe bewilligt. Ja? Und wenn die Behörden jetzt nachbessern und sagen, okay, wir prüfen das nochmal, dann werden sie ja zu demselben Ergebnis kommen, dass die Soforthilfe rechtmäßig gewährt worden ist und behalten werden darf. Nur diese Änderung im Maßstab führt ja dazu, dass jetzt so viele Unternehmen tatsächlich zurückzahlen müssen.
Rechnen Sie als Anwalt damit, dass die Politik unter diesen Umständen irgendwann auf ihre Rückzahlungen verzichten wird?
Also das sind ja nicht die ersten entsprechenden Verfahren, die wir jetzt führen. Ja, es sind zwar die ersten für die Corona-Soforthilfe, aber unsere Kanzlei hat ja auch in den letzten Jahren öfter mal gegen eine Corona-Regelung, die wir für nicht verhältnismäßig gehalten haben, geklagt. Zum Beispiel das Beherbergungsverbot in Bayern oder die 22-Uhr-Sperrstunde in der Gastronomie. Und da war es eigentlich immer so, wenn jetzt die bayerischen Verwaltungsgerichte gesagt haben, liebe Politik, da seid ihr aber übers Ziel hinausgeschossen, das ist so nicht wirksam, dann hat die Politik jedenfalls in Bayern reagiert und diese Rechtsprechung so auch hingenommen. Also wenn es hier die ersten Urteile in Bayern auch geben wird, jetzt ähnlich wie beim Oberverwaltungsgericht Münster, dann rechne ich eigentlich damit, dass die bayerische Staatsregierung das zur Kenntnis nimmt und dann auch aufhört, die entsprechenden Rückforderungen durchzuführen.
Dankeschön. Der Rechtsanwalt Alexander Lang war das. Seine Kanzlei vertritt Mandanten, die sich gegen die Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen wehren. A45, auch Sauerlandlinie genannt, ist eine wichtige Nord-Süd-Achse durch das bevölkerungs- und pendlerreiche Bundesland Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig ist sie auch eine Autobahn mit besonders vielen Baustellen, denn zahlreiche Brücken müssen erneuert werden. Berüchtigt in diesem Zusammenhang ist die Ramede-Talbrücke bei Lüdenscheid. Auch sie ist marode, musste deshalb im Dezember 2021 komplett gesperrt werden. Und seitdem fahren täglich etwa 20.000 Fahrzeuge einen Umweg. Zum Beispiel mit dem Ergebnis, dass der gesamte Lastverkehr sich durch Lüdenscheid City schiebt. Hätte das alles nicht verhindert werden können? Hätte ein Neubau vielleicht doch schneller geplant werden können? Mit diesen Fragen wird sich nun ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss beschäftigen, den die Opposition aus SPD und FDP heute im Düsseldorfer Landtag eingesetzt hat. Vivien Leue hat die Landtagssitzung für uns beobachtet, ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Leue, was erhofft sich denn die Opposition von diesem Untersuchungsausschuss?
Ja, parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben ja Sonderrechte. Sie können also Zeugen laden und Dokumente müssen herausgegeben werden. Denn bisher gibt es bei dem Thema Ramede-Talbrücke Brücke tatsächlich einige offene Fragen. Vielleicht zum Hintergrund 2014, das war noch die Regierung Hannelore Kraft, SPD, da wurde entschieden, dass die Brücke nicht saniert werden soll. Und 2015 gab es dann den Auftrag zu einem Neubau. Da sollte der Baubeginn 2019 sein und jetzt 2023 hätte die fertiggestellt werden sollen. So 2017 wurde dann Wüst Verkehrsminister, der ja jetzt Ministerpräsident ist. Und in dieser Zeit wurde entschieden, dass der Neubau der Rahmedetalbrücke eben verschoben wird. Damals hieß es sogar noch auf 2026 und andere Projekte vorgezogen werden sollen. Jetzt mittlerweile wissen wir, die ist so marode, die ist gesperrt, dass das jetzt alles natürlich wieder schneller gehen muss. Aber wir können ja mal kurz reinhören, welche Fragen bei der Opposition da offen sind.
Was hat eigentlich zu der Entscheidung geführt, dass der Neubau verschoben wurde? Und warum verschwinden Akten und warum werden Sachen in diesen Büros auf oberster Ebene gelöscht? Und warum kommen wir nicht an unsere Informationen?
Hatte Minister Wüst Kenntnis von den Entscheidungen über die Verschiebung des Neubaus? Wenn nicht, wer hat denn entschieden, Wüst nicht in Kenntnis zu setzen?
Ja, das waren Alexander Vogt von der SPD und Christoph Rasche von der FDP. Und die zentrale Frage wird eben sein, warum wurde der Neubau eigentlich verschoben? Also gibt es da Protokolle? Bisher heißt es, nein, die gibt es nicht mehr. Das waren die Dokumente, die angesprochen wurden. Und ja, was hatte Wüst damit zu tun?
Also der Ministerpräsident steht da unter Druck. Kann der Untersuchungsausschuss ihm richtig gefährlich werden?
Ich würde schon sagen, dass er ihn unter Druck bringen kann, denn zum Beispiel traf sich eine wichtige Planungsgruppe zum Thema Brücke während seiner Ministerzeit irgendwann nicht mehr. Warum? Bisher wissen wir es nicht. Ab 2021 gingen dann die Verantwortlichkeiten über zur Autobahn GmbH. Gab es da vielleicht auch Kommunikationsprobleme? Also was wurde versäumt? Und wenn der jetzige Ministerpräsident in Entscheidungen involviert war, sie vielleicht sogar getroffen hat, ja, dann könnte ihn das sicherlich unter Druck bringen. Aber natürlich, ich habe es eben im Zeitrahmen erklärt, viele wichtige Entscheidungen zu der Brücke, die wurden tatsächlich auch vor seiner Zeit als Verkehrsminister getroffen. Also wahrscheinlich ist es am Ende dann doch ein multiples Versagen.
Dieser neue Untersuchungsausschuss trägt ja den klangvollen Namen Brückendesaster und Infrastrukturstau. Das heißt, da geht es nicht nur um die Rahmedetalbrücke und es gibt ja auch einige Dauerbaustellen in Nordrhein-Westfalen bei den Brücken mehr. Warum gibt es denn überhaupt ein allgemeines Brückendesaster?
Ja, also die Brücken wurden zum Teil zu ähnlichen Zeiten gebaut. Sie gehen auch zu ähnlichen Zeiten kaputt. Aber vor allem sind sie für ganz andere Bedingungen gebaut worden, nämlich für weniger Verkehr, weniger schweren Verkehr. Darauf wies auch zum Beispiel der grüne Abgeordnete Martin Metz hin, dass er sagte, es ist eben lange Jahre und auch unter verschiedenen Parteien einiges versäumt worden, nämlich immer wieder neu gebaut worden und nicht saniert oder instand gehalten. Und er sagte, ja, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss wird jetzt in die Vergangenheit schauen, vor allem auf die Rahmedetalbrücke, aber es müsse sich einiges in der Zukunft ändern. Und da können ja auch Erkenntnisse aus diesem Untersuchungsausschuss heraus gewonnen werden.
Dankeschön. Live aus Düsseldorf war das unsere Korrespondentin Vivien Leue. Berlin wird es, wenn alles nach Plan läuft, bald einen neuen Senat geben. Nach der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus im Februar befinden sich CDU und SPD auf der Zielgeraden zu einer großen Koalition in Berlin. Freitag sollen die Gespräche abgeschlossen sein. Bei der SPD ist allerdings eine große Koalition ziemlich umstritten. Einige Kreisverbände hatten sich bereits dagegen ausgesprochen. Sie wollten lieber die alte rot-grün-rote Koalition weiterführen. Und auch die Jusos in Berlin machen in diese Richtung mobil. Abschließend soll ein SPD-Mitgliedervotum entscheiden, ob die Berliner Genossen mit der CDU koalieren sollen, wie Spitzenkandidatin Franziska Giffey es will. Unser Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht wollte genauer erkunden, wie die Stimmung an der SPD-Basis ist und ist dafür nach Berlin-Spandau gefahren.
Die Carlo-Schmid-Oberschule in Berlin-Spandau ist ein Waschbetonbau aus den 70er Jahren. Das triste Grau der Fassade wird nur durch eine blaue Mülltonne bunter, die auf dem Vorplatz angekettet ist. Heute treffen sich in der Aula der Schule die Mitglieder der Spandauer SPD. Sie wollen sich über den Verlauf der Koalitionsverhandlungen mit der CDU auf Landesebene berichten lassen. 1000 Mitglieder hat die Partei hier im äußersten Westen Berlins. Gekommen sind höchstens 100. Die Presse ist unerwünscht und so bleibt nur eine Möglichkeit, auf dem Vorplatz mit der blauen Mülltonne die Stimmung in der Partei einzufangen.
Die Stimmung ist Hälfte-Hälfte. Also 50% dafür, 50% dagegen, würde ich mal schätzen.
Und bei Ihnen?
Ich stimme ganz klar gegen Schwarz-Rot. Weil das keine Fortschrittskoalition ist, sondern mit Herrn Wegner eine Rückschrittskoalition. Und mit Herrn Wegner kann man, glaube ich, soziale Projekte, auch wenn er es vielleicht vorhat, nicht durchsetzen.
Er selbst hätte sich eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition gewünscht. Aber diese Option ist ja nun vom Tisch. Eine andere Aufteilung des Meinungsspektrums sieht André Schmidt, 20 Jahre. Er ist seit 2 Monaten Mitglied der SPD.
Ich würde sagen, dass sich 3 Lager gebildet haben und dass es schwer abzusehen ist, in welche Richtung es geht insgesamt.
Genau. Welche sind die 3?
Opposition, Rot-Rot-Grün und Rot-Schwarz.
Am deutlichsten ist das Lager der Oppositionsfreunde zu erkennen. Sie bemühen sich nicht um einen versöhnlichen Ton. Hans-Joachim Beuke, 79, bekennt sich.
Naja, können aber auch verzichten. Mal Neuanfang starten in der Opposition geht auch.
Und auch der 50-jährige Lars Lüttke plädiert dafür, sich nach 21 Jahren in der Berliner Regierung in der Opposition zu erholen.
Weil ich denke, dass wir bei einer großen Koalition aktuell nichts zu gewinnen haben. Und ich denke, dass die SPD einen Prozess durchmachen muss aktuell, weil nach dem desaströsen Wahlergebnis gibt es für mich nach unten wenig Platz. Und ich glaube nicht, dass wir uns profilieren können, neu aufstellen können und finden können in einer großen Koalition als kleiner Partner.
Aber die Oppositionsfreunde sind möglicherweise nur scheinbar in der Mehrheit. Jürgen Jähn prophezeit dieses Ergebnis bei der Mitgliederbefragung.
Ich denke, wenn Sie die Basis fragen, werden Sie 70-75% Zustimmung finden. Wenn Sie die Funktionäre fragen, wird es ein bisschen weniger.
Warum ist das so?
Weil wir Funktionäre haben, die meinen, sie müssen linker als die Linken und grüner als die Grünen sein. Und die haben nicht verstanden, dass die SPD jetzt 160 Jahre eine sehr strukturkonservative Partei ist.
Er selbst hält das Wagnis eines Bündnisses mit den Christdemokraten zumindest für möglich. Direkt vor den gläsernen Eingangstüren der Schule hat sich eine Gruppe von Spandauer Genossinnen und Genossen zusammengefunden. Zu ihnen gehört Yvonne Brückmann, 53 Jahre alt. Auf die Frage, mit welchem Gefühl sie in die Parteiversammlung gehe, sagt sie:
Mit einem schlechten Gefühl.
Warum?
Na, weil ich nicht weiß, was passiert. Weil ich nicht weiß, ob offen diskutiert wird.
Hier haben sich die Gegner von Raed Saleh, dem mächtigen Strippenzieher der Spandauer SPD und der Berliner Landes-SPD, zusammengefunden. Er ist Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus und steht bei jedem Pressestatement neben seiner Co-Parteichefin Franziska Giffey. Ob sie diesem Saleh folgen werden, der in diesen Tagen das Bündnis mit der CDU vorbereitet?
Nein, 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 definitiv nicht. Ich habe meine eigene Meinung und ich denke, dass jetzt mal erstmal jemand Verantwortung übernehmen muss für das, was geschehen ist.
Hier klingt Trotz, ja Groll aus den Antworten der Genossen. Auch Andreas Hehn redet nicht vom künftigen Regieren, sondern:
Ich denke, die SPD ist jetzt zum zweiten Mal auf Landesebene abgeschmiert. Sie hat ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis, was sie jemals erreicht hat. Das war schon beim vorletzten Mal. Da stellt sich schon die Frage nach personellen und inhaltlichen Konsequenzen und nicht in weiter so, wie es hier einige wollen.
Da der Reporter mit den parteiinternen Dissidenten spricht, erscheinen auf einmal ungefragt die Spitzenfunktionärinnen der Spandauer SPD vor dem Mikrofon. Die stellvertretende Spandauer Kreisvorsitzende Susanne Pape, 81, beschwichtigt:
Ich habe mehrfach Bauchschmerzen gehabt mit der Großen Koalition. Die erste, die ich als sozialdemokratische junge Frau erlebt habe, war 1966, die von Willy Brandt mit Kiesinger, der ja Nazi war. Ja, und das war ja der Aufbruch für die SPD.
Das Ergebnis der Mitgliederbefragung werde knapp ausfallen, ist sich Susanne Pape sicher. Entscheidend sei der Entwurf des Koalitionsvertrags, den CDU und SPD am kommenden Montag vorlegen wollen.
Aus Berlin berichtete Sebastian Engelbrecht. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören.